Du hast Lust auf ferne Länder, tolle Städte, stylische Hotels, besondere Orte und willst die Reisewelt entdecken? Dann ist der DestiCall von Travelholics der perfekte Podcast, denn hier kannst du jede Woche neue Reiseziele erforschen, super Tipps von Insidern bekommen und dich einfach inspirieren lassen. Im Travelholics DestiCall gibt es genau das und noch mehr. Kostenlos, bequem und gut gegen Fernweh. Und jetzt startet deine Reise im Ohr. Hör dich einfach weg. Ready for take off.
Herzlich willkommen zurück auf Teneriffa. Das ist jetzt schon die dritte Episode, die wir aufnehmen für den DestiCall vom Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und ich habe wieder zu Gast die Barbara Bamberger von Turismo de Teneriffa. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Ja, muy bien, gracias. Und dann haben wir wieder einen Special Guest in dieser Episode. Und da es diesmal hinaus aufs Meer geht, so viel kann ich schon spoilern, habe ich Selina Gamek eingeladen vom Surf Center El Medano. Hallo, Selina.
Schönen guten Tag.
Ja, ich habe es schon gesagt, es geht diesmal aufs Meer, Barbara. Wir hatten ja in der ersten Episode und wir wollen nochmal festhalten, dass man alle Episoden auch weiter nachhören kann. Die gibt es natürlich noch im Travelholics Podcast. Werden wir auch in den Shownotes verlinken. In der ersten Episode haben wir eine Inselrundfahrt gemacht. In der zweiten Episode haben wir uns dann gemeinsam mit einem Hotelier aus Puerto de la Cruz über Hotels, über Karneval, Kultur und gutes Essen auf der Insel unterhalten. Und diesmal geht es hinaus aufs Meer und an die Strände, ja?
Genau, weil die Insel hat natürlich auch, wie das so bei Inseln ist, die mitten im Ozean liegen, viele Aktivitäten zu bieten, die man rund ums Meer machen kann. Und da haben wir gedacht, wir machen einfach mal mit dir auch eine Episode nur um Wassersportarten. Was kann man am Meer oder ja im Meer für Tätigkeiten auf der Insel unternehmen?
Ja, coole Idee und fangen wir tatsächlich auch mit an. So die Strände von Teneriffa. Wir nehmen übrigens wieder auf der Insel selbst. Also ich bin diesmal in der Oficina de Turismo de Teneriffa in Santa Cruz, in der Inselhauptstadt. Und die Sonne scheint gerade nicht so hell, aber dennoch ist es angenehm warm im Januar. Das ist schon super. Nee, Februar haben wir jetzt schon. Und Strände gibt es reichlich. Was sind denn eigentlich so die Top 3 Strände oder gibt es so ein Ranking oder die beliebtesten Strände?
Ja, Ranking in dem Sinne würde ich jetzt mal nicht sagen. Es gibt natürlich, je nachdem, was man machen möchte am Strand, bestimmte Strände, die für einige Aktivitäten eher herhalten als für andere. Und das Großartige an der Insel ist, dass wir halt eine riesige Vielfalt haben. Einmal von Sandstränden bis hin über Kiesstrände und aber auch die Naturpools, die aus der heißen Lava damals sich da natürlich gebildet haben, wo man eben auch im Wasser planschen kann. Und wenn du jetzt sagst, Top-Strände oder ich sag mal, einer der bekanntesten Strände wird sicherlich der Teresitas-Strand sein, der immer schön auf allen Bildern abgelichtet ist, weil er halt sehr fotogen ist, wobei man dazu sagen, dass wir den nicht so gerne vermarkten, weil es der einzige nicht natürliche Strand von Teneriffa ist. Es ist ein künstlicher Sandstrand und es ist Sand aus der Sahara.
Das hat man extra aufgeschüttet, damit die Einwohner von Santa Cruz auch einen Stadtstrand haben, ja?
Das ist so gewesen. In den 60er, 70er Jahren hat man den künstlich angelegt, weil hier oben in der Hauptstadt von Santa Cruz gab es keinen Sandstrand und dann hat man den künstlich angelegt und hat halt Sand aus der Sahara hergeschifft und hat dann dort eine Barriere drumherum gebaut. Es ist ein sehr ruhiger Strand, keine Wellen, man kann dort auch natürlich Stand-Up-Paddle oder andere Aktivitäten machen, aber es ist ein eben künstlich angelegter Strand und deswegen, ja, der ist zwar schön und fotogen, aber es ist kein Strand von Teneriffa in dem Sinne. Da gibt es wirklich schönere Strände und natürlichere Strände und unsere Strände, die wir eigentlich eher lieber vermarkten, wie schwarze Sandstrände im Norden der Insel, weil wir ja auch auf einer Vulkaninsel sind, beziehungsweise die etwas helleren Strände unten im Süden der Insel. Das fängt dann schon, sage ich mal, mit den etwas größeren Stränden an in El Medano oder aber auch La Tejita. Und dann geht es dann schon eher runter in die touristischen Gebiete, wo auch eben diese helleren Sandstrände sind. Aber ansonsten sage ich mal so, dass das Natürliche hier ist eigentlich eher, wie gesagt, diese schroffen, ja, mit großen schwarzen Kieselsteine sind es nicht, diese großen flachen Lavasteine oder aber eben schwarze Sandstrände und die Naturpools.
Und bevor wir zu den Aktivitäten kommen, denn dafür ist ja Selina heute eingeladen worden, vielleicht noch ein paar Sätze so zu den, das ist immer wichtig beim touristischen Podcast, auch so ein bisschen die Zielgruppen zu definieren, zu sagen, wer geht wohin und so weiter. Gibt es besonders familientaugliche Strände? Gibt es besonders romantische Strände auch vielleicht? Du hast ja schon gesagt, es gibt diese sehr kleinen natürlichen Pools, die sind ja auch eine Besonderheit hier auf der Insel, ne?
Auf jeden Fall.
Na, und was gibt es da so an Highlights? Also wo gehe ich mit einer Familie hin, damit die Kinder schön baden gehen können? Und wo habe ich dann ein bisschen mehr Abenteuer oder von mir aus auch Aktivität?
Ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, es gibt unten im Süden halt eben vor der Küste von Costa Verde und Las Americas verschiedene Strände, die auch eben diese Wellenbrecher haben. Die sind auf jeden Fall alle ideal für Kinder. Auch der Sandstrand von Las Teresitas im Norden, also hinter der Hauptstadt,
aber
ist auch
ideal.
Den vermarkten wir nicht so gern. Aber du hast gefragt, was ist ideal für welche Gruppe und Familien. Ja, auf jeden Fall ist der natürlich auch geeignet. Dann würde ich eher sagen, für die ja etwas abenteuerlustigeren, vielleicht die schwarzen Strandstände, Bujuyo im Norden der Insel, Los Patos oder aber auch La Tejita, das ist ein sehr schöner, langer Sandstrand, ist nicht ganz, ja, wie soll ich sagen, also er ist nicht gefährlich, aber auch nicht ohne, weil die Welle, die kommt, kann schon mal jemanden umhauen, also da muss man auch schon ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass man da jetzt rausgezogen würde, aber wenn die Welle bricht direkt am Strand, das ist schon, ja, man sollte auf jeden Fall gut schwimmen können, würde ich jetzt mal sagen. Und dann für die etwas mehr Fun suchen oder etwas mehr sportlichere Aktivitäten, wie sei es Surfen, Kitesurfen oder Windsurfen, da würde ich jetzt einfach mal sagen El Médano, und dafür würde ich sagen, reiche ich das Mikro an Selina weiter.
Und lassen wir uns mal aus erster Hand und von der Expertin für jede Art von Wassersportaktivitäten, aber besonders das Surfen, weil es ist das Surfcenter El Médano, ein bisschen berichten. Selina, kannst du vielleicht kurz die Geschichte erzählen, also wieso du jetzt hier auf Teneriffa, wieso Surfcenter, warum sollte man, wenn man surft, nach El Médano gehen?
Also das Surfcenter gibt es schon seit über 40 Jahren. Mein Vater hat es damals in Anfang der 80er Jahren aufgebaut. Und wenige Jahre später ist meine Mutter dann mit in die Firma gekommen. Sie haben sich hier auf der Insel kennengelernt damals. Und ja, aufgrund dieser Firmengründung sind dann meine Geschwister und ich hier auf die Welt gekommen, statt in Deutschland. Und ja, die Firma läuft gut. Wir haben erst mit nur Windsurfen angefangen damals. Früher hat man es nur Surfen genannt, jetzt gibt es da immer ein bisschen Missverständnisse manchmal, weil für die Windsurfer ist Windsurfen und jetzt gibt es aber noch Wellenreiten, was dazu gekommen ist, und jetzt Kitesurfen und Wingfoilen und alle Modalitäten, die jetzt in den Jahren sich, sagen wir mal, entwickelt haben. Und ja, wir haben klein angefangen, damals im Hotel Playa Sur, neben dem Pool hatten wir einen kleinen Lagerraum, und dann wenige Jahre später mussten wir vergrößern, weil die Nachfrage so enorm war. Damals gab es ja noch keine Wassersportschulen auf der Insel.
Das heißt, ihr wart die allerersten?
Die kann man eigentlich so sagen, ja. Kann man so behaupten, wenigstens in Médano. Ich weiß nicht, wie es auf dem Rest der Insel war, aber sonst gibt es ja eigentlich keine Strände, die für Wassersport, sagen wir mal Windwassersport, so geeignet sind wie Médano, weil da gibt es eigentlich alle Maßnahmen, die man braucht, um mit, sagen wir mal, genug Sicherheit den Sport zu praktizieren. Wir haben Rettungsschwimmer von der Gemeinde quasi zugestellt gekriegt, die auch nicht nur auf die Badegäste schauen, sondern auch auf die Windsurfer und Kitesurfer, dass wenn was ist, sie dann mit einem Jetski uns retten können, im schlimmsten Fall. Und ja, der schräg auflandige Wind und Strömung macht es halt auch sicher, dass wenn man ein Problem hat, dass man wieder ans Ufer kommt und nicht. Und
man wird dann nicht bis Gran Canaria rausgezogen oder
genau,
sowas.
Genau, ja.
Okay.
So ist es.
Das ist natürlich schon ganz cool. Und also ich selbst war jetzt schon ein paar Mal in El Médano, obwohl ich nicht surfe. Ich würde ja dann eher noch zu der Generation gehören, die Windsurfen sagt und sich einfach auf so ein Brett mit Segel stellt. Mhm. Ich bin ja eher dabei, dann wieder ins Wasser zu fallen, weil ich es nicht so richtig gelernt habe. Und immer dahin getrieben zu werden, wo ich nicht hin will. Man darf aber auch erzählen, dass El Medano sich tatsächlich auch kulturell so ein bisschen entwickelt hat in Richtung so als Surfspot. Ne? Also es gibt jede Menge Surferbars und die Leute, also die Gäste, die sehen auch ein bisschen anders aus. Es gibt eine eigene Kultur, es gibt, glaube ich, auch immer Live-Musik, die sehr der Zielgruppe entsprechend ist. Die Café- und Kneipenkultur ist ein bisschen anders. Also der Hotspot auf der Insel?
Würde ich auf jeden Fall behaupten. Medano hat als kleines Fischerdorf angefangen und hat sich dann so entwickelt, dass es, sagen wir mal, gerecht für Familien auch ist. Wir haben jetzt inzwischen Spielplätze und auch ein Ärztezentrum und Supermärkte, Apotheken und alles, was man so braucht. Aber diese Essenz von einem Fischerdorf bleibt immer noch so ein bisschen erhalten, was für uns eigentlich unbezahlbar ist, weil man hat dieses Gefühl, noch an einem besonderen Ort zu sein, der nicht von massiven Touristen quasi überschwemmt wird. Aber trotzdem fehlt einem nichts. Die Autobahn ist ja 3 Minuten mit dem Auto entfernt. Also man hat auch super Verbindung zum Flughafen. 10 Minuten oder eine Viertelstunde, wenn es hochkommt. Wir fühlen uns wirklich privilegiert, da arbeiten zu dürfen und da auch unsere Familien gegründet zu haben. Und
ihr bietet vom Kurs über Verleih bis Verkauf und Guided Tours so ziemlich alles an.
Genau.
Gibt's ja, also für die es jetzt probieren wollen, sagen wir mal, okay, das klassische Surfen, also Windsurfen, oder auch von mir aus das, was ja sich auch immer mehr verbreitet, ist das Kitesurfen. Ne?
Richtig.
Dann hast du eben noch gesagt
Wingfoilen, genau.
Was ist das?
Das ist ein ganz neuer Sport, der quasi eine Kombination ist, wenn man es so behaupten darf, aus Kitesurfen und Windsurfen. Man hat diese Form von dem Schirm, den man vom Kitesurfen kennt, in der Hand, an Schlaufen. Das sieht eigentlich so ein bisschen aus wie Windsurfen, ist aber eigentlich die perfekte Kombination dazwischen. Ich habe es noch nicht probiert, ich bleibe noch beim Kiten, aber das ist jetzt ein ganz moderner Sport und der super in ist und anscheinend auch etwas leichter zu lernen als Windsurfen zum Beispiel.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn ich jetzt ankomme und ich sage mal, wir machen so mal den Klassiker 10 Tage Teneriffa gebucht und von mir aus bin ich jetzt auch mit Family unterwegs und habe ausgehandelt, dass ich 5 Tage auch mal irgendwie mal was an für Aktivität habe für mich. Reicht die Zeit? Kann ich das lernen oder ist das zu ambitioniert?
Also um ganz realistisch zu sein, würde ich sagen, man bräuchte eher so um die 2 Wochen, weil man kann nicht, also man kann nicht jeden Tag 5 Stunden auf dem Wasser sein und dann schneller vorankommen. Man muss auch dem Körper und dem Kopf ein bisschen eine Pause geben, um alles zu verarbeiten, nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, über die Fehler, die man in dem Moment im Wasser gemacht hat, die einem nicht aufs Brett gebracht haben, sondern ins Wasser dann in dem Fall. Ich würde schon etwas länger als 5 Tage einplanen, weil die Bedingungen in Medano sind schon, um ehrlich zu sein, ein bisschen eine Herausforderung, weil es handelt sich nicht um eine Lagune mit Flachwasser und konstantem Leichtwind, wo man Kilometer hat, um da
zu üben,
seine Fehler zu machen. Es ist eine relativ kleine Bucht mit größeren Wellen, mit etwas stärkerer Strömung. Der Wind ist nicht so konstant, sondern etwas böig. Man braucht also vielleicht ein bisschen länger als an einem, sagen wir mal, Anfängerrevier. Nichtsdestotrotz haben wir die Techniken entwickelt, um auch unsere Schüler erfolgreich aufs Brett zu bringen, sowohl im Windsurfen als auch im Kitesurfen. Wingfoilen haben wir jetzt noch nicht mit reingebracht in unseren Service, weil wir uns auf die Sportarten konzentrieren, die wir schon können und wo wir gut drin sind. Fürs Wingfoilen zum Beispiel ist es wichtig, dass man für die ersten Stunden Flachwasser hat. Deshalb suchen viele sich für die ersten Stunden andere Buchten, die nicht direkt im Medano-Dorf sind, um da ihre Erfahrung zu sammeln. Und wenn es dann ein bisschen geht mit der Schirmkontrolle, trauen sie sich dann in die Wellen von unserer Bucht und dann geht's weiter.
Barbara, nun ist ja, wenn ich jetzt nicht selber auf dem Brett stehe, sondern tatsächlich einfach das Wasser so entdecken will und sagen wir mal das Besondere, was rund um Teneriffa ist, also bekannt ist Teneriffa unter anderem für die Wale, für die Walbeobachtung, für die Ausflüge, um Delfine zu sehen, aber auch generell die maritime Artenvielfalt zu bestaunen und so. Wir hatten ja schon das ganz kurz angerissen in einer Episode. Da gibt es ja auch ein paar Orte, wo man hinfahren könnte und wo es Touren gibt oder auch andere Optionen, wie man sich auf dem Meer bewegen kann.
Genau, also wir haben verschiedene Häfen um die Insel herum, die bekannten Häfen, sage ich mal, um rauszufahren und um sich die Wale und die Delfine anzuschauen. Das wäre einmal Puerto Colón in Costa Adeje oder auch Los Gigantes oder die Marina San Miguel. Von dort aus kann man verschiedene Touren buchen mit den verschiedenen Anbietern und kann eben rausfahren von, ja, die Ausflüge liegen zwischen 2 bis 5 Stunden, je nachdem, was man, wie seetauglich man selber auch ist oder beziehungsweise wie lange man Zeit dafür hat. Und die Boote, die das anbieten, da legen wir den Leuten wirklich nach, darauf zu achten, dass die Boote sind, die sich auch der nachhaltigen Charta hier unterschrieben haben. Denn die Insel hat in den letzten 10 Jahren unheimlich viel darauf hingearbeitet, zusammen mit diesen Bootsfirmen, dass eine nachhaltige Walbesichtigung stattfindet. Das heißt, sie müssen sich eben verschiedene Dinge erfüllen, um eben sich oder um zu dieser Charta dazu gehören. Also die Tiere dürfen natürlich nicht belästigt werden. Man darf nicht an die Gruppen heranfahren, sondern nur bis maximal 100 Meter. Wenn dann die Tiere von selbst aus zum Boot hingeschwommen kommen, dann ist das okay, das machen sie ja freiwillig, aber die Boote selber sollen eben nicht an die Gruppen heranfahren. Wenn schon 3 Boote an einer Gruppe oder um eine Gruppe herum sind, dann sollte das erste Boot eben fahren, wenn ein viertes neues kommt. Diese Boote haben sich auch dazu verpflichtet, eben wenn sie jetzt meinetwegen eine Schildkröte sehen, die nicht untertauchen kann, dass sie aus dem Wasser herausholen und hier weitergeben an Firmen, die sich dann um diese Tiere kümmern und sie hinterher wieder auswildern oder eben Dreck aus dem Wasser ziehen. Also sie haben sich eben verschiedenen Sachen verpflichtet, dass da eine nachhaltige Walbeobachtung bzw. Delfinbeobachtung stattfindet. Und eben viele von diesen Schiffen bieten auch lokale 0-Kilometer-Produkte an, ihre Gästen an, also Getränke von der Insel oder auch eben Speisen, aber eben nur von der Insel. Ja, und das sind teilweise die Boote mit einer blauen Flagge, beziehungsweise auf unserer Webseite kann man auch alle diese Bootsfirmen finden, die sich dieser Charta unterschrieben haben. Und das legen wir jedem nahe, weil nicht nur wir wollen diese wunderschönen Tiere bewundern, sondern wir möchten natürlich auch, dass in 10, 20, 30 Generationen die Leute auch noch diese Tiere hier bewundern können.
Und ich habe das schon zweimal gemacht und ich muss wirklich sagen, es ist ein großartiges Erlebnis, da ranzufahren und es ist tatsächlich so, wie du sagst, Barbara, die Tiere kommen auch zum Boot, ja, ne, und sind neugierig, manche spielen mit dem Boot oder manche spielen mit der Bugwelle oder ja, sind da unterwegs und ist ein sehr, sehr beeindruckendes. Es geht jetzt nicht immer darum, dieses berühmte eine Foto von der Walschwanzflosse zu haben, sondern einfach mit den Tieren zu sein.
Genau, und man sollte eben auch sich bewusst sein, dass man hier jetzt nicht den riesengroßen Pottwal sieht, sondern die Wale, die wir hier haben, das sind ja Pilotwale, die sind ein bisschen größer als Delfine. Also es ist jetzt nicht die Orca oder der große, was gibt es da noch, Blauwal oder so, die man hier sieht, aber diese Tiere wohnen halt hier vor der Küste von Teneriffa, also die wohnen vor der Küste zwischen Teneriffa und La Gomera unten im Süden. Dort wohnt diese Kolonie von Pilotwalen, sind um die 500 Tiere. Die ziehen auch nicht weiter, sondern leben da das ganze Jahr über, weil sie eben eine ideale Wassertemperatur haben, genug zu fressen haben, geschützt sind. Und warum soll man weiterziehen, wenn es doch hier so schön ist?
Das bringt mich dazu, nochmal zu unterstreichen, dass man das ganze Jahr machen kann. Wir haben ja schon immer darüber gesprochen, dass Teneriffa ein Ganzjahresziel ist, dass es immer Aktivitäten gibt. Und man kann eben doch das ganze Jahr diese Walbeobachtung, Delfintouren, Schildkröten, gibt ja einiges, Orcas gibt. Und der Vorteil vom Riesenwal, den wir nicht haben, ist ja auch, dass man...
Könnte man, wenn man Glück hat, kann man auch Orcas sehen, wenn die auf ihren Migrationsströmen halt hier gerade vorbei schwimmen. Aber da muss man halt riesengroßes Glück haben, dass man genau an dem Tag rausfährt. Also man kann sie sehen, aber das ist halt nicht das, wo wir sagen, man kann sie garantiert sehen. Ja. Garantiert würde ich behaupten, sind eben die Pilotwale und Delfine. Also ich bin jetzt, ich kann jetzt nicht mehr abzählen, wie oft ich schon rausgefahren bin. Und ich habe bisher in meinem ganzen Leben nur ein einziges Mal keine Tiere gesehen. Aber da war das Meer auch so schlimm und so wellig, dass auch das Schiff nach 5 Minuten gesagt hat, okay Leute, wir drehen wieder um, das bringt jetzt nicht.
Für die Wale und für die Touristen am besten.
Ja, das war besser für alle von uns.
Dass jeder an sich denkt. Selina, wie ist das mit den Saisonzeiten für eure Aktivitäten? Geht das das ganze Jahr?
Ich wollte noch ganz kurz sagen, bevor wir dieses Thema wechseln von den Tieren im Meer, die Tiere zu sehen ist wunderschön, aber man muss auch nicht vergessen, dass abgesehen von den Tieren, wenn man zum Beispiel in Los Gigantes rausfährt, diese Felswände, die da zu sehen sind, kann man wirklich nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen Panoramabildern, die man auf Postkarten oder so sieht. Das muss man wirklich erleben. Und auch wenn man keine Tiere sieht, was unwahrscheinlich ist, aber was auch passieren kann, ist es fast auf demselben Niveau die anderen Ausblicke, die man auch dann zur Verfügung gestellt kriegt von den...
Absolut, absolut. Also ich kann es nur unterstreichen. Ich habe eine Tour gemacht, mal zum Sonnenuntergang, auch Wale gesehen. Und wenn man sich dann umdreht, Richtung Insel schaut und den Teide und die Insel im Sonnenuntergang hat, ich werde mal ein Foto raussuchen und das auf den Instagram-Kanal vom Travelholics Podcast stellen. Dann kann man sich das mal angucken. Also es lohnt sich selbst, wenn man kein Tier sieht. Das
richtig,
ist richtig.
Ja.
Genau. Aber jetzt noch mal kurz zurück zu den Saisonzeiten.
Genau, also Medano hat ja das Riesenglück, dass wir mit 300 Jahren Wind im Jahr rechnen können. Die restlichen ist halt dann Flaute. Es kann vorkommen, dass man, wenn man kommt, für 10 Tage oder 2 Wochen auch nicht windsurfen kann. Zum Glück bietet dann auch das Dorf verschiedene Aktivitäten wie Wanderausflüge, was ihr dann demnächst, glaube ich, ansprechen werdet, und Fahrradtouren und Tauchbesuche oder Ausflüge. Wir bieten dann als Alternative das Stand-Up-Paddling an oder das Wellenreiten, das normale Surfen. Man muss schon dazu sagen, dass die Wellen, die in Medano geformt werden, auch von dem Wind aktiviert werden. Das heißt, es kann auch passieren, dass wenn kein Wind ist, keine Welle ist. Aber wenn wir diesen Südswell bekommen, dann kriegen wir schon genug Wellen, um wenigstens Anfängerunterricht anbieten zu können. Und da,
also da ist dann
gibt's immer was zu tun. Wir machen das ganze Jahr. Wir haben auch jeden Tag den ganzen Tag geöffnet, weil es immer was zu erleben gibt an unserem Strand. Und vor allem beim Windsurfen ist es immer ein Vorteil, wenn wir etwas weniger Wind haben, dann auch weniger Welle. Weil wir gehen immer mit dem Schüler zusammen aufs Wasser. Der Lehrer hat sein eigenes Material, das vom Schüler ist mit einem Bungee-Seil befestigt. Das heißt, er hält den Schüler in der sicheren Zone quasi auf Kurs. Der Schüler konzentriert sich erstmal nur darauf, das Segel aus dem Wasser zu ziehen und hinterher zu fahren, bis dann der glückliche Moment kommt, wo dieses Seil nicht mehr auf Spannung ist. Das heißt, dass der Schüler fahren kann und wir ihn abbinden können, dass er dann selbstständig fährt und der Lehrer quasi um ihn rum wie so ein Satellit schwebt und halt helfen kann, wenn er es braucht.
Ja, nur großartig. Also nach wie vor Einladung nochmal unterstrichen, gerne herkommen, ausprobieren. Auch Stand-Up-Paddling kann schön sein und das Wellenreiten, das Klassische, dann wird dann El Medano so ein bisschen zu Honolulu und Teneriffa zu Hawaii auch nicht verkehrt. Archipels sind ja beide, also schon okay. Jetzt sind wir auf dem Wasser gewesen, aktiv, wir sind ein bisschen passiver bei der Tierbeobachtung. Wie ist eigentlich, du hast ja schon ganz kurz erwähnt, mit Unterwasser?
Ja, also tauchen geht natürlich auch. Wir haben verschiedene Tauchschulen hier auch auf der Insel, wo man auch seine Paddy-Kurse machen kann. Und ja, die eben auch täglich Ausflüge unter Wasser sozusagen anbieten, wo man rausfahren kann und eine wunderschöne Unterwasserwelt genießen kann. Es gibt einen sehr, sehr guten oder einen speziellen Hotspot, habe ich mir sagen lassen. Ich bin selber kein Taucher, muss ich sagen, aber der liegt vor der Nordküste, vor Santa Ursula. Und das ist eine Basaltformation, eine gigantische Basaltformation, die die Kathedrale genannt wird. Da muss man aber allerdings wirklich auch mit Tauchlehrern oder ja, Leuten raus, die sich hier vor der Küste auskennen. Die Nordküste ist immer etwas schroffer als der Süden unten. Aber auch im Süden gibt es verschiedene Tauchschulen, die eben diese Ausflüge anbieten. Und wir haben unten in La Caleta eine Tauchschule, die auch Apnea-Tauchen anbietet.
Apnoe-Tauchen
anbietet, genau.
Und also ich bin früher eine ganze Menge getaucht, jetzt ein bisschen weniger. Und ich habe gesehen, unten im Süden an der Costa del Silencio gibt es tatsächlich auch noch so einen maritimen Park, einen ganz speziellen, wo sich Taucher regelmäßig aufhalten, wo es eine sehr, sehr tolle Unterwasserlandschaft gibt. Und also ich kann es jetzt nur sagen, von dem, was ich gesehen habe, das Wasser ist so klar, die Sicht muss fantastisch sein. Und auch wenn es jetzt keine tropische Fischvielfalt gibt, gibt es trotzdem eine sehr eigene Unterwasserlandschaft. Und das Tauchen lohnt sich auf jeden Fall auch, wenn wir vielleicht auch noch mal ein bisschen vertiefen. Wenn wir jetzt schon über Wasser sprechen, das, was ich auf und im Wasser machen kann, dann lass uns vielleicht noch einen ganz kurzen Ausflug machen zu dem Thema, was ich mit dem Wasser machen kann. Also gesund werden mit dem Wasser, ein bisschen Wellness, Sanum Par Aqua, also Spa ist das große Stichwort, würde Ditsche jetzt sagen. Es entwickelt sich auch eine Kultur von Wellnesshotels und Erlebniscentern, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber ja. Also eine gewisse Wellnessbewegung gibt es schon.
Auf jeden Fall, ja. Also gerade die großen neuen Häuser oder ich sage mal die Fünf-Sterne-Häuser, aber teilweise auch mittlerweile die ganzen Vier-Sterne-Häuser haben alle ihren Wellnessbereich, sei es einfach nur diese Thermalbäder, aber auch eben mit Behandlungen, Circuitos, diese, also wo man halt dann die Runde dreht und ein bisschen hier barfuß läuft und dann dort eine Massage am Nacken bekommt mit dem Wasser und dann eine Massage an den Oberschenkeln und so weiter, also diese Thermalbäder.
Ja.
Da gibt es verschiedene und in den Hotels, wie gesagt, auch eben die verschiedenen Behandlungen. Und nicht nur im Wellnessbereich, wir haben auch auf der Insel im La Laguna, also an der Küste von La Laguna in der Punta del Hidalgo gibt es ein Hotel, was sich auch speziell auf Gesundheit spezialisiert hat mit Ärzten und Behandlungen und auch eben mit verschiedenen Diäten, die man dann in den 2 Wochen dort durchführen kann. Ja, und auch in Puerto de la Cruz gibt es verschiedene Hotels, die da spezielle...
Und Wellness geht dann über eine Saunakabine hinaus.
Also auf jeden Fall, mehr Wasser, Behandlungen, nicht nur Sauna, sondern eben, wie gesagt, die verschiedenen Thermalbäder, die es dann in diesen Spa-Bereichen gibt oder Grotten, in die man hineintaucht und sich dann da, man kann dann da sozusagen schweben, im Wasser schweben, weil das halt so salzhaltig ist, das Wasser, was natürlich auch wieder gut ist für die Haut.
Ja.
Wie das ja damals schon also hier hat ja eigentlich dieser Gesundheitstourismus in dem Sinne begonnen in den 50er Jahren, 60er Jahren mit den Schweden, die hierher kamen und haben dann die Leute mitgebracht, die Arthrose ja und auch Hautkrankheiten hatten und die haben sie dann praktisch da ins Meer gegeben oder ins Meer geschmissen sozusagen.
Ach, hat man die Schweden ins Meer geschmissen?
Die wurden ins Meer sind dann halt jeden Tag im Meer baden gewesen, was natürlich gut ist für Dermatitis, ja. Aber auch eben, wie heißt es, die Schuppenflechte?
Ja, Schuppenflechte genau. Gibt es auch, ja.
Und dann hinterher nach dem Schwimmen wurden die dann teilweise auch am Strand im Sand eingebunden, weil, wie gesagt, der authentische Sand von Teneriffa, dieser Lavasand, hat halt eben auch noch sehr, sehr viele Mineralien, die wiederum gut sind für eben solche Hautkrankheiten. Und damals hat es hier einen sehr großen Boom in die Richtung gegeben. Es ist dann ein bisschen abgeflacht und jetzt kommt es dann halt eher wieder zurück, aber eben nicht unbedingt mehr so direkt am Wasser, sondern schon in den Hotelanlagen, in diesen Spa-Bereichen, Wellnessbereichen.
Die gehen ja dann auch ein Stück hoch, ne? Also Richtung Berge ein bisschen mehr. Also es ist jetzt nicht alles nur unten am Wasser, sondern...
Je nachdem, wo das Hotel ist. Wir haben zum Beispiel in Villa Flora ein Hotel auf 1400 Metern und die haben auch eine sehr, sehr schöne Spa- und Wellnessbereichzone in ihrem Hotel, das man dann direkt im Kiefernwald sozusagen genießen kann.
Ja, absolut. Und mit der tollen Luft und der schönen Aussicht ist das sicher ebenfalls noch äußerst beruhigend und schön. Genau. Dann lass uns mal die Wasserrunde noch mal abschließen. Wir haben es ja schon zweimal kurz angesprochen, das Thema Naturbad. Ja, also diese Naturpools.
Genau.
Das finde ich, weil das ja auch so ein USP, würde man neudeutsch sagen, von Teneriffa ist, gibt es ja nicht überall auf der Welt Vulkaninseln, wo sich dann in den Lavazungen so natürliche Swimmingpools geformt haben. Mhm. Da gibt es eine ganze Menge, ganz kleine, auch größere und ganze Bäder, wo man, also jetzt nicht Eintritt zahlt, aber schon relativ groß. Vielleicht erzählst du da noch mal kurz was.
Ja, also es gibt eben, wie gesagt, als die Lava damals ins Meer geflossen ist, haben sich um die Insel herum an verschiedenen Gegenden teilweise so Becken gebildet oder Löcher gebildet, die je nachdem, ob mal Ebbe oder Flut haben, eben mit Salzwasser füllen oder mit dem Meerwasser füllen oder nicht. Das sind einfach ideale Pools, Becken, natürliche Becken mit natürlichem Meerwasser, wo man halt ideal mit Kindern schwimmen gehen kann, weil man hat keine Welle, die dir da jetzt umhauen. Und das ist eine ganz eine spezielle Art, das Meer zu genießen. Einem kann nicht großartig was passieren, weil, wie gesagt, man ist ja in einem geschlossenen Bereich und wenn Ebbe ist, dann verdunstet das Wasser teilweise oder fließt eben auch ab und mit der Flut füllt sich das dann wieder. Es gibt natürlich auch andere Becken, da muss man halt dann auch ein bisschen aufpassen. Die sind nicht geschlossen, also da hat sich dann nicht irgendwie so ein Loch oder so eine Schale geformt, sondern da fließt das Wasser dann halt rein und raus. Aber man hat auch Leitern, wo man dann da ins Wasser rein kann. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, so die von Gadachico sind sehr bekannt, diese Becken dort. Aber wie gesagt, diese Becken sind nicht geschlossen, sondern da fließt halt eben mit der Flut mehr Wasser in diese Gegenden, wo es diese Lavaformen gibt. Und da muss man allerdings schon ein bisschen mit aufpassen, je nachdem, wie stark da die Flut reinkommt.
Aber Gadachico ist auf jeden Fall ein Ausflug wert, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Nicht nur wegen der guten Küche und wegen der historischen des Ortskerns, sondern auch eben auch wegen dieses Beckens. Das ist ja schon eine kleine, Poolanlage,
ja,
ne?
Mit vielen Pools. Ja, eine Meerlandschaft, so, ne? Natürliche Meerlandschaft, Poollandschaft, genau.
Selbst wenn man nicht ins Wasser geht, ist es toll, das anzuschauen.
Ja, auf jeden Fall. Dann hat man auch noch unten im Süden, gibt es zum Beispiel in der Nähe von Alcalá auch ein Meerwasserschwimmbecken. Es gibt eins in Los Gigantes, es gibt in Los Abrigos eins, es gibt eins in San Juan. Also, wie gesagt, um die Insel herum verschiedene Gegenden. Und dann haben wir noch die zwei, sagen wir, künstlichen Meerwasserlandschaften, die ich jetzt aber jetzt nicht persönlich meine mit diesen Lava natürlichen Schwimmbecken. Aber wir haben natürlich in Puerto de la Cruz auch einmal da César Manrique von dem kanadischen Architekten aus Lanzarote eine Meerwasserlandschaft, Poolanlandschaft, die mit Meerwasser gefüllt wird, mit natürlichem Meerwasser. Also César Manrique ist eine riesen Badelandschaft und einmal auch hier in Santa Cruz haben wir auch so eine Badelandschaft. Aber da sind die Pools künstlich angelegt worden. Ja, nur die werden mit natürlichem Meerwasser gefüllt und eben so hat man auch nochmal eine Form, das Wasser zu genießen.
Ja.
Aber nicht nur, nicht nur jetzt die Pools und so, sondern wo ich auch nochmal vielleicht oder eben, was Selina schon erzählt hat, Surfen, Kitesurfen, Windsurfen und wie hieß das andere Surfen?
Wingfoilen.
Genau, und das. Oder rausfahren aus Meer mit Schiffen. Man kann natürlich auch, wie gesagt, mit dem Kajak hier die Küsten mit verschiedenen Touren auch ganz, ganz toll entdecken und genießen. Genau, was Selina gesagt hatte in Los Gigantes. Es gibt verschiedene Anbieter, wo man mit dem Kajak rausfahren kann und an der Steilküste von Los Gigantes entlang fährt, was auch auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle, ein ganz tolles Erlebnis ist. Oder eben das Stand-Up-Paddle. Und somit kann man das Meer halt, wie gesagt, auch einfach mal vom Strand aus genießen und ins Wasser. Also es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie wir hier das Meer genießen können.
Und darum sollte es genau in dieser Episode gehen. All das, was man mit Wasser machen kann auf Teneriffa. Und wir haben jetzt 33 Minuten darüber gesprochen. Das ist schon noch viel mehr, aber alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt mitbekommen, es geht nicht nur darum, sich auf eine Sonnenliege zu legen und ab und zu mal ins Wasser zu gehen. Ich kann sehr aktiv sein, ich kann Spa machen, ich kann tauchen, ich kann surfen, ich kann paddeln, ich kann mich in einem natürlichen Lavapool ahlen und ich kann letztlich auch gutes Mineralwasser trinken auf Teneriffa.
Auf jeden Fall. Und wie du weißt, wir legen sowieso Wert darauf, also nicht nur am Wasser, auf der Liege sich zu ahlen, sondern eben die Insel auf jeden Fall auch mal anders zu
erkennen. Dazu bietet die Insel auch viel zu viel. Und ich danke euch beiden. Danke, Selina.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und danke, Barbara, dass ihr in dieser Episode die Zuhörerinnen und Zuhörer wieder aufgeschlaut habt im Travelholics Podcast. Das ist der DestiCall. Herzlich willkommen auf Teneriffa. Mein Name ist Roman Borch. Dankeschön, auf Wiederhören.
Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics DestiCall vorstellen und Hörer auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, dem Podcast für Touristiker.